Hey, Salwa hier. Bevor es jetzt gleich mit dem Podcast losgeht, will ich noch einen Event-Tipp an alle Fans der Modus Mio Playlist loswerden. Modus Mio geht nämlich wieder live auf die Bühne. Am 14. Dezember könnt ihr Juju, UFO 361, Summer Jam, AZ und Kalim live in Dortmund sehen. Sichert euch jetzt Online-Tickets für Modus Mio live on stage. Wir sehen uns dort und jetzt geht's los mit Vor der Mio. Viel Spaß. Wo du herkommst, ist in keinem Genre so wichtig wie im Rap. Denn wo du herkommst, prägt, wer du bist und was für Musik du machst. Deswegen wollen wir mit Deutschlands wichtigsten Rappern und Rapperinnen genau dahin zurück. Wir wollen herausfinden, wie sie ticken und vor allem ihre Geschichte verstehen. Das könnt ihr jetzt hören im neuen Spotify Original Podcast Vor der Mio mit mir, Salwa Humsi. Heute mit Luciano.
Jetzt kommen Erinnerungen hoch, weil hier war ich wirklich, seit ich ausgezogen bin, war ich kein einziges Mal mehr hier in dem Hinterhof.
Krass. Wie ist das für dich jetzt hier zu sein?
Das ist übertrieben krass, weil dieser Briefkasten war ein richtiger Bastard. Sorry, wenn ich so sagen kann. Weil da war nur Scheiße drin.
Das allererste Interview mit Luciano bedeutet, alles, was wir heute erfahren, ist praktisch neue Info. Gerade bei so Leuten, über die man gar nichts weiß, gibt es ja immer die skurrilsten Mythen, wo sie herkommen. Lucianos erste eigene Wohnung war auf jeden Fall ein Sozialbau in Berlin-Schöneberg. An genau dem Ort, wo er zu der Zeit stark gehustelt hat, hat Spotify 2018 sein Gesicht in überdimensionaler Größe an die Hauswand gemalt. Und da sind wir hin.
Ich laufe gerade die Kantstraße in Berlin lang und bin jetzt verabredet mit Luciano. Wir treffen uns in seinem absoluten Lieblingsort und zwar in einem Späti. Und ich bin schon wirklich sehr gespannt, wer drauf ist, weil bisher gibt es noch kein Interview mit ihm und das wird sein allererstes Mal.
Mein Kollege, wir kommen in Berlin. Viel zu wollen wir, dass wir fahren. Mein Kollege, wir kommen. Timaya, Timaya. Asade, Pimaya, Timaya, ja. Salve. Alles gut, wie geht's dir?
Hallo!
Freut mich.
Hallo!
Freut mich.
Schön, dich kennenzulernen.
Freut mich auch.
Europapulli.
Ja, safe.
Hi, Salwa.
Der ohne einen Stern.
Ja.
Meine Mama ruft an.
Kannst ruhig rangehen. Hallo.
Ich was trinken?
Ja. Was trinke ich denn? Irgendein Softdrink. Fastest du?
Ja, ich faste halt leider.
Okay.
Ich kann heute nicht trinken.
Okay.
Alhamdulillah, später.
Sag, hey, kein Jackie Cola.
Nein.
Okay. Nächste Mal.
Aber du kannst gerne trinken.
Ja.
Hier in dem Späti haben wir meine Release-Party gemacht.
Ja, für Eiskalt, ne?
Ja, genau.
Ey, ich habe das Video gesehen von der Release-Party und
war cool, ne?
Ich dachte, es wäre viel größer.
Das war, aber es war cool. Wir haben hier drin gesoffen.
Ja? War wahrscheinlich geil. So viel, wie ihr wolltet, ne?
Ja, ja.
Dankeschön.
Stimmt so. Stimmt so. Dankeschön.
Ja, aber Spätis sind eh, also
ja, Spätis halt
sind
so mein
sehr,
Ding.
Sehr wichtig bei dir, ne?
Ja, ja, Spätis ist mein Ding. Früher, wo man kein Geld hatte, hat man einfach Kamera für 80 Euro geliehen und einfach auf dem Späti draufgehalten. Ich habe mich da vorgestellt, ein bisschen was getrunken und fertig.
Ja.
Ja, Mann.
Ja, ist auch so das erste, du weißt, wie lange wir laufen, ne?
Ja, ja, wir laufen jetzt Richtung Bilowstraße.
Okay. Das erste Video, was bei dir so der Durchbruch war, während die Mio, das war ja auch im Späti.
Ja, es war genau, also es war vom Späti und von der Brücke in Bilowstraße.
Mhm.
Es war alles so in meiner alten Gegend, in Schöneberg.
Ja, kannst du eigentlich einfach noch so in Berlin entspannen?
Ja, also ich mach's gerne so. Ja. Weil ich treffe auch gerne meine Members und Memberinas. Ja. So, deswegen, ich scheue jetzt nicht die Öffentlichkeit.
Ja.
Ich bin auch voll oft hier am Kudamm. Man trifft mich auch sehr oft am Kudamm.
Mhm.
So, ich laufe einfach rum.
Wohin laufen wir denn jetzt?
Wir laufen jetzt Richtung Bülowstraße.
Mhm.
Da habe ich früher gewohnt. Für, glaube ich, drei Jahre. Davor habe ich in Morbid gewohnt.
Ja.
Ja, das ist so meine alte Hut, da haben wir mal gechillt. Da hat es auch so angefangen mit Rap. Also als ich in dieser Crackbude da war, da habe ich angefangen, meine ganzen Texte so professioneller zu schreiben, also so mit mehr Kopf zu schreiben, ins Studio zu gehen. Und da hat es angefangen. Da waren auch die ersten Spätis, so, wo wir gedreht haben.
Man muss ja auch mal sagen, ich bin sehr gespannt, was du mir heute so erzählst, weil ich und Mann weiß ja gar nichts über dich. Das ist jetzt das erste Interview, was du gibst.
Ja, weil ich wollte meine Musik sprechen lassen.
Ja.
So, und ich habe jetzt auch kein gutes Bild von Interviews. Es geht immer so lange und man redet immer über so viel unnötige Sache.
Ja.
Und ich wollte eigentlich nur meine Musik sprechen lassen. Ne?
Ja.
Und ich hatte auch noch gar nicht den Kopf für Interviews und so. Ich war voll in meiner Musik fokussiert, öfter auf Jackie. Deswegen, das war schon alles so, wie man es auch in den Videos gesehen hat. Alles klar, Jungs? Ja, natürlich, gerne. Wie geht's euch? Flöx, Nico. Alles klar?
Ja.
Sakadem. Komm, wir machen ein Foto. Geht's euch gut?
Ja.
Ja. Mir auch. Flex. Komm, wir machen mal was.
Ja, hier sind gerade zwei kleine Jungs gekommen. Die wollen ein Foto machen am Kudamm.
Spaß noch, ja?
Also so viel dazu, dass er nicht erkannt wird. Hat 10 Minuten
Ja, aber ich liebe das. Ich mag das so. Das ist auch bis heute, jeder Einzelne, der mit mir Foto macht, ich fühle mich immer noch so cool, so krass.
Ja.
So wie früher so. Krass, die wollen mit mir Foto machen. Und das ist
das
ja auch
ist ja
jeden
sowas,
Tag eine
wovon
Bestätigung.
Man dann träumt, ne? Auch.
Ja, ja,
also
klar.
Genau dieser Moment, dass man durch die Straße läuft und Leute sagen, ey, du bist doch der, voll cool, was du machst.
Ja, früher wollte ich halt immer wie 50 Cent sein. Das war mein Vorbild. Ne?
Ja.
Ich habe es auch tätowiert. Hier steht Get Rich or Die Tryin'.
Mhm.
Von dem Film Werd reich oder sterb beim Versuch.
Ja.
Das hat halt so meine Kindheit geprägt. Ich bin ja genau aus der Zeit so von, also Tupac und Biggie habe ich natürlich auch gehört, aber ich komme halt mehr aus der Zeit so von 50 Cent. Das war genau dort aktuell.
Ja. Ich habe dein Konzert gesehen in Berlin, im Huxleys.
Ja. Und,
da,
fandest du's?
Ich fand es mega gut. Aber also, ich weiß auch, dass es für dich auch besonders war, weil du hast dann.
Ja, weil ich habe meinen Vater darauf geholt und das war echt krank.
Ja.
Da habe ich ja so meinen einzigen persönlichen Track, so, also der wirklich persönlich ist, Geh meinen Weg gespielt.
Mhm.
Und ich glaube, davor oder danach habe ich dann meinen Vater hochgeholt. Und es war krass, weil ich dachte, mein Vater wird erst so, er wird so schüchtern sein erstmal und wird so nicht wissen, was er machen soll und steht dann einfach. Aber mein Vater ist ja auf die Bühne gerannt
und hat dann gesagt, ey, mach's los. Ja, ja, stimmt.
Ey, mach's los. Er wollte gar nicht mehr runter, er wollte mir mein Mikrofon nicht mehr geben.
Süß. Ach, er hatte das Mikro in der
Hand? Ja, er hat es mir aus der Hand gerissen einfach. Eigentlich wollte ich ihn vorstellen. Dann hat er mir es einfach rausgerissen und hat gesagt, ey, was los, Mann. So, das war schon geil. Ja.
Sweet.
Und mein Vater ist auch sehr stolz, ist auch eine große Sache, die mir jetzt auch vor kurzem passiert ist, dass mein Vater mir gesagt hat, wie stolz er auf mich ist und so. Weil
hat er das erste Mal gesagt?
Ja, also das allererste Mal hat er es mir gesagt, das war bei der ersten Tour, wo mein Vater da war. Das war am Astra. Das war bei der Eiskalt-Tour war das, ne? Bei der Eiskalt-Tour war das. Und früher konnte er es halt nicht so oft sagen, weil ich war schon so ein Gauner, so viel unterwegs gewesen, viel Polizei nach Hause gekommen. Also ich glaube, ich habe meinen Vater früher nicht stolz gemacht.
Mhm.
Und als er mir das dann das erste Mal gesagt hat, so richtig mit Überzeugung, das war schon gut. Ja.
Voll schön.
Das ist schon echt ein sehr, sehr schöner Moment.
Glaube ich.
Ja. Und ich glaube, wo mein Vater auf die Bühne gekommen ist, der muss es nicht sagen. So, dann sieht man es in seinen Augen, dass er stolz ist. Wenn er auf die Bühne kommt und einfach 2000 Leute seinen Namen schreien. Weil mein Vater heißt ja auch Luciano.
Ach echt?
Ja. Ich bin ja Luciano Junior sozusagen.
Ah, okay.
Ja. Und das ist dann noch krasser, wenn ich auf die Bühne komme und die schreien einfach auch seinen Namen.
Ja, klar.
Das ist schon schön.
Voll.
Ja. Sind wir hier am KDW?
Mhm.
KDW Design.
Ja, wir laufen gerade noch weiterhin den Kudamm runter.
Ja, genau. Kommt der Wittenbergplatz.
Aber also witzig, dass du so eine Beziehung zum Kudamm hast, weil ich komme ja auch aus Berlin und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Kudamm eher immer so, ja, der ist so schick und nicht so
ja,
cool.
Ja, irgendwie war das aber schon früher. Auch wo ich noch richtig auf der Straße unterwegs war, war das immer so der Ort, wo man so geflext hat. Wenn man sich neue Schuhe geholt hat oder, keine Ahnung, man hat eine Sache gemacht, man hat sich irgendeine neue Jacke geholt, dann ist man hier einfach geflext. Man
weil
ist einfach
hier,
KDW reingegangen,
so,
man hat sich gar nichts geholt.
Ja, ja.
Man hat einfach geflext, man ist gelaufen, es hat geklatscht. Ich meine, und das
einfach
ist irgendwie
so,
bis heute geblieben.
Dazu zu gehören.
Ja, ja, also nicht um dazu zu gehören. Ich wollte schon immer anders sein und ich war auch immer anders. Aber so, wenn ich als anderer hierher komme mit geiler Jacke, dann habe ich hier geflext.
Ja.
Wenn man sich ein neues Auto kauft, dann fährt man auch hier am Kudamm kurz lang. Oder wenn man heiratet, dann macht man hier seine.
Naja, aber ich meine, mit dazu zugehören, hat ja schon Grund, dass du es hier gerade machst.
Ja, ja,
hier
natürlich.
Ein Ort, der dafür steht, dass hier eher Leute sind, die wohlhabend sind.
Das ist ja so die Königsallee von Berlin. Ne?
Ja, genau.
Königsallee flexen ja auch die ganzen Shababs. Ja? Deswegen. Aber das ist irgendwie bis heute noch geblieben. Also ich laufe wirklich gerne. Also heute hole ich mir auch die Sachen. Heute kann ich es mir auch holen.
Ja.
Alhamdulillah, Gott sei Dank. Aber das ist wie gesagt bis heute geblieben. Man flext immer noch gerne am Kudamm. Ich bin, glaube ich, in der Woche 3-4 Mal hier.
Echt?
Ja.
Krass.
Kudamm halt. KDW Designer mit meinem Bay, ey. Ja, Mann. Deswegen. Tolle Sache. Jetzt sind wir in Schöneberg.
Genau, wir sind jetzt.
Laufen wir nach Schöneberg rein.
Mittlerweile in Schöneberg, laufen zur Bülowstraße.
Genau.
Und weil man ja noch nichts über dich weiß, können wir ja vielleicht mal anfangen. Also, warum gehen wir denn jetzt genau dahin?
Also, wir gehen zur Bülowstraße, weil ich dort früher gewohnt habe.
Mhm.
In der Potsdamer Straße, 133 war das. Und das war so, würde ich sagen, die Umbruchzeit so. Also da war ich noch sehr kriminell unterwegs so. So halt die Umbruchphase. Hier habe ich schon, hier wusste ich schon, dass ich Rapper werden will.
Aber also bevor wir über den Ort sprechen, zu dem wir gleich hingehen,
genau.
Vielleicht um noch mal ein bisschen weiter vorne anzufangen. Genau, du bist also ja geboren in Hohenschönhausen.
Nee, also ich bin geboren.
Das Witzige ist, es gibt ja immer über Rapper, über die man nichts weiß, gibt so Mythen.
Ja.
Und bei dir ist so.
Also ich habe auch vieles gelesen manchmal, ganz am Anfang. Dann kam ich mal aus Steglitz, dann kam ich mal aus Tempelhof und das sind so Bezirke, mit denen ich gar nichts zu tun hatte. Also ich bin ja, also mein Vater ist als Gastarbeiter früher von Mosambik nach Deutschland gekommen. Und da ist er nach Bautzen gegangen, weil der hat der Straßen gepflastert, also als, wie ist das, Straßenbetonbau, irgendwas sowas, ist mein Vater hergekommen. Mein Vater wollte aber früher Kampfjetflieger werden. Also der hat auch schon angefangen, zu dieser Militärschule zu gehen, war auch in diese Militärcamps. Aber in Afrika ist es ein bisschen anders. Da zählt nicht dein Können, sondern mehr der Einfluss von deiner Familie und Geld und was für Möglichkeiten du hast. Sehr, sehr korrupt. Hat er nicht geklappt, dann ist mein Vater hergekommen. War halt auch krass für ihn so nach Deutschland und er kann hier arbeiten und mehr Geld. Dann hat er meinen Vater, dann hat er meine Mutter kennengelernt. Das war in Bautzen in Sachsen. Da bin ich geboren, das steht auch auf meinem Pass drauf.
Ach krass.
Und da bin ich mit 3 Jahren oder 4 Jahren, also ich bin reiner Berliner, ich bin mit 3, 4 Jahren bin ich nach Berlin gekommen, nach Hohenschönhausen, weil mein Vater dort billige Wohnung gefunden hat. Und ja, Hohenschönhausen ist halt so, mein Bruder Kapi kommt auch von dort. Wir sind auch zusammen da groß geworden, kennen uns schon lange dort, von dort. Und ja, das ist halt ein Bezirk, da gibt es viele Russen, viele Albaner, viele Vietnamesen, viele Deutsche. Also es ist nicht so Multikulti wie Kreuzberg oder Wedding. Es ist, also, ist eine komplett andere Politik dort. Und dort ist halt Gut und Böse sehr nah aneinander. Also du kannst problemlos den guten Weg gehen. Du hast die Schulen dort, kannst Fußballverein gehen und so, aber du kannst auch problemlos den Scheißweg gehen. So, und ich war immer so ein Behinderter, ich bin direkt den Scheißweg gegangen. Und ja, ich war auch aber immer zum Westen gezogen. Also ich war immer von meinen Jungs in Hohenschönhausen, war ich immer der, der oft in Kreuzberg war, oft in Moabit, oft in Schöneberg war. Dann immer zurück mit den krassesten Storys zurückgekommen ist und so. Und dann bin ich mit 17, weil bei mir war halt viel Scheiße mit Polizei, so kleine Sachen, die mein Vater aber richtig Kopf gefickt haben und so, was mir heute auch sehr leid tut, was ich hoffentlich wieder gut gemacht habe. Dann hat er mich mit 17, kam mein Vater, also, nee, da war ich noch 16, da kam mein Vater zu mir und meinte, so, mein Sohn, du suchst jetzt eine Wohnung, Russ, und du ziehst alleine, ich habe keine Lust auf dich mehr, mein Kopf geht kaputt.
Oh.
So, ich habe das nicht geglaubt, ich dachte, oh, als ob jetzt, guck mal, du bist 16 Jahre, Kühlschrank ist immer gefüllt. Manchmal wollte mein Vater mich bestrafen, da gab es nur Tiefkühlpizza und diese Danisane-Pudding gab es da nur. Ja? Hat mein Vater extra wenig eingekauft, damit ich so checke langsam, ich muss auf die Beine kommen, ich muss Oberstufenzentrum gehen, weil ich meine Schule früh abgebrochen habe. Wie gesagt, dann habe ich es meinem Vater nicht geglaubt, dass ob er sich jetzt eine Wohnung sucht und ich rausfliege und so. Das war alles ein ganz anderer Kosmos. Und dann mit 17, wo ich so frisch 17 geworden bin, kam dann eines Tages mein Vater zu mir und sagt so, ja, mein Sohn, ich habe eine Wohnung gefunden, eine Einzimmerwohnung, was ist mit dir? 3 Monate ist diese Wohnung gekündigt, du musst raus. Und dann saß ich halt so dort, ich denke mir, scheiße, ich kann jetzt meinen Vater nicht am Arsch kleben, ich kann jetzt nicht in diese Einzimmerwohnung, die mein Vater sich neu geholt hat, dahin gehen.
Hat er dich praktisch
rausgeschmissen?
Er hat die kleinere Wohnung gesucht, damit du
Ja, damit ich rausschmeiße und damit ich ein bisschen, also das ist halt so diese afrikanische Politik so.
Ja. Ne,
so ins kalte Wasser schmeißen einfach, weil ich glaube, mein Vater ist auch viel härter aufgewachsen und auch so aufgewachsen. Und ja, dann ging es bei mir ein bisschen bergab, weil dann bin ich mit 17 habe ich Glück gehabt, ich hatte einen Freund, der eine Wohnung hatte, der ist aber zu seinen Eltern zurückgezogen und die Wohnung lief aber noch über Hartz IV. Da meinst du ihm, bitte lass die Wohnung, ich ziehe dort ein. Und so bin ich nach Moabit gezogen. Also eine Wohnung, die überhaupt nicht mir gehört hat. Ich habe überhaupt keinen Plan gehabt, wie man irgendwas beantragt, ob man Hartz IV, was man dafür braucht. Also ich war wirklich auf Null, bin in die Wohnung eingezogen, musste keine Miete zahlen, nur so auf die Hand manchmal. Und so hat dann halt angefangen, dass man hustlen musste. Dass man hier, ich hatte keine Ahnung vom Ticken, vom Nix. Da musste ich mich da ein bisschen rein strugglen und hier und da. Es war halt eine eklige Zeit. Dort habe ich 2, 3 Jahre gewohnt oder zwei Jahre, ich weiß nicht. Ist alles ein bisschen kompliziert.
Warte, ganz kurz nur zum Verständnis. Also,
das war Moabit.
Das war Moabit.
Dann bin ich von Hohenschönhausen nach Moabit gezogen.
Und du sagst, glaube ich, bei Valentino Camouflage auch, dass du aus allen Schulen geflogen bist.
Ja, das ist...
Ist das Flexen oder ist das...
Also ich weiß nicht. Also guck mal, das soll auf jeden Fall kein gutes Beispiel für die Jugendlichen sein oder meine Members von Barinas, die noch in die Schule gehen.
Ja.
Jetzt mit meinem Kopf, wenn ich jetzt so chille, dann denke ich mir, wenn ich jetzt nicht das Talent hätte, Rapper zu werden, wäre es wirklich wichtig gewesen, wenn ich in der Schule aufgepasst hätte, wenn ich schlau gewesen wäre. Also ich war eigentlich ein guter Schüler. Aber ich hatte so viel Temperament, ich war immer Klassenclown. Egal in welcher Schule ich war. Ich wollte immer auffallen, ich wollte immer im Mittelpunkt stehen, ich habe immer Filme gemacht. Jetzt stehe ich im Mittelpunkt so, wenn ich auf die Bühne gehe und so. Aber früher habe ich es halt mit Scheißsachen gemacht. Und somit bin ich von jeder Schule geflogen. Aber was ich meinen Memos und Marinas an den Herd legen kann, wenn die jetzt kein Fußball spielen oder Rapper werden wollen, oder selbst dann sollten die in der Schule aufpassen. Man muss immer so einen Plan von seinem Leben haben. Studieren auch, ist alles wichtig.
Das finde ich auch spannend bei dir, weil man merkt, dass du sprichst sehr viel von Kriminalität. Du erzählst auch viel immer mal wieder, was dir so widerfahren ist, deine Geschichte, was dich geprägt hat. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass du das zelebrierst, sondern dass du einfach sagst, ey, das habe ich erlebt, das hat mich kaputt gemacht.
Ja, genau.
Aber nicht, ey, mach das auch.
Das ist auch eigentlich meine Message. Genau, nein,
weil es gibt ja genügend Rapper, das thematisierst du auch ab und zu, die tatsächlich irgendwie damit flexen, wie kriminell sie sind.
Ja. Und also meiner Meinung nach, also das Motto, was ich verfolge, ist immer so, ja, ich komme von der Straße, ich habe jetzt nie so Kilos verschoben, ich war nie ein Patron oder so, aber ich habe die Probleme der Straße gelebt. Ja. Das war mein Film, ich war da richtig drin. Ich bin mit 17 aus dem Haus von meinem Vater geflogen und war einfach auf null. Null Basis. Konnte nicht zu meinem Vater gehen und sagen, Papa, kannst du mir 10 Euro, 20 Euro geben? Papa, kannst du mir den Nike-Schuh kaufen? Also ich habe diese Straßenprobleme gelebt. Aber mein Motto ist, ich bin ja jetzt Rapper. Ich habe die Chance, von der Straße wegzukommen. Ja. Das heißt, ich bin nicht mehr Straße. In mir drin lebt die Straße. Ich glaube, die kann man aus mir nicht rausholen. Aber die Frage ist, was man damit macht. Ob man das ins Positive, Kreative umwandelt oder ob man genauso bescheuert wie früher bleibt. Und irgendwie hat mein Vater, auch wenn ich am Anfang den falschen Weg gegangen bin, nichts passiert umsonst. Alhamdulillah, ich bin meinen Weg gegangen und ich bin jetzt hier und jetzt helfe ich meinem Papa. Ich kaufe meinem Papa Auto, ich kaufe meinem Papa das, ich kaufe meiner Mama das. Mein Vater kommt zu mir, er sagt, ich bin stolz auf dich, dass du deinen Schwestern hilfst. So. Mhm. Irgendwie hat mein Vater recht gehabt, weil wenn er mich früher nicht rausgeschmissen hätte, wer weiß, was aus mir geworden wäre. Ja, natürlich gerne. Wie geht's, alles klar?
Ja, alles klar.
Oh, Bruder, flex, Mann.
Ey, Luciano, ich habe eine Frage.
Ja.
Also ich mache halt selber Rap.
Ja.
Ich wollte mal deine Meinung haben, wie du das findest.
Ja. Also hast zeig du mal, zeig mal.
Ah, okay, ich glaube, er rappt auch und spielt etwas vor auf dem Handy.
Zeig mal. Der Member flex jetzt ein bisschen.
Aber ich finde es so gut. So.
Ja. Zeig, zeig.
Also ich gebe mir von mir. Warte.
Hast du alles auf Sprachmemo aufgenommen?
Yes, Mann.
Zeig mal. Skepta Beat, wa?
Mhm.
Oh, flex.
Wie weißt du das?
Ja, ich weiß das, ne? Bruder, das ist Flex schon, aber ich sag dir ehrlich, du musst mehr aus dem Bauch rappen.
Aus dem Bauch?
Du musst ein bisschen mehr an deinem Flow arbeiten, ein bisschen aus dem Bauch rappen. Mhm. Nicht so, sondern Flex aus deinem Bauch. Okay. Dann wird das schon, ein bisschen mehr Energie. Du bist eh noch jung, wie alt bist du?
16.
16, hast du noch Zeit, Bruder.
Okay,
Ehren. Wir sehen uns, Bruder. Viel Spaß noch. Ja, viel Glück dir.
Ciao, Bruder.
Aber wo war mich hin? Voll süß, ne? Die Members.
Passiert dir das oft?
Ja, öfter. Öfter, das
ist das gut.
Aber ich mag das. Weißt du, das ist auch zum Beispiel früher, hätte ich mir vorgestellt, dass so Jugendliche zu mir kommen und mir deren Rap zeigen und so.
Stell mal vor, für ihn ist so, wie wenn du früher hier langgelaufen bist und dann käme 50 Cent.
Ja, oh, ich hätte geholfen.
Und würde sich deinen Song anhören.
Ja, das ist zu krank. Und deswegen finde ich es, das ist halt auch so eine Bestätigung, Liebe zeigen.
Ja.
Ja, das ist auch so ein Respekt, den die mir geben, weil die sagen so, Bruder, kannst du mir deine Meinung sagen? Das sehe ich auch oft auf Instagram und so und ich gucke mir die Sachen auch an.
Mhm.
Aber es ist nicht so, dass ich weiter skippe oder so. Ich like auch, kommentiere, gucke mir die Sachen an, weil, weißt du, jeder hustelt irgendwie. Und ich kenne das halt.
Also, weil du gerade gesagt hast, du willst deinen Members und Memberinas ein gutes Vorbild sein.
Ja, ja.
Du hättest ja auch arbeiten können.
Ja, ja,
oder,
ja, klar, guck mal. Das würde ich
eine Ausbildung machen können.
Klar, wenn ich jetzt, wo es mir gut geht, mit dem Kopf auf meine damalige Lage so gucke, würde ich das natürlich auch genauso sagen.
Hm.
Ja, weil jetzt hat man ja einen klaren Kopf. Also würde ich auch jeden anderen sagen, wenn du in der Situation bist, versuch zu hustlen, zu strugglen, geh arbeiten, spar dir dein Geld, bau dir irgendwas Eigenes auf, weil mit legalen Sachen kann man auch sehr viel erreichen.
Ja.
Sogar noch mehr als mit kriminellen Sachen, wenn man sich anstrengt, weil man nicht diese Polizei am Nacken hat.
Wir können ja mal kurz die Gegend hier beschreiben, weil die Leute es nicht sehen.
Ja, wir sind gerade unterm U-Bahn-Tunnel. Also,
genau. Und direkt am U-Bahnhof Bülowstraße. Mhm. Wir schauen jetzt praktisch schräg auf das Haus, von dem du die ganze Zeit erzählt hast, das ist Türkis.
Genau.
Und also es sieht, du musst mir gleich mal sagen, wie das damals hier war, aber es sieht nicht so trostlos aus eigentlich.
Ja.
Also man merkt schon, dass der Ort sich mittlerweile gemacht
hat.
Da ist ein hipster Burgerladen. Ja. Wir stehen vor einem Istanbul-Grill.
Dieser Burgerladen, da war vorher nichts drin. Ja. Überhaupt nichts. Das Einzige, was war dieses Nettes und dieser O2-Laden, den mein Cousin, der jetzt wieder drin ist, den wollte er überfallen.
Mhm.
Genau vor meiner Haustür und in meine Wohnung flüchten. Dann dieser Asialaden war da. Ja, aber das war halt früher ein bisschen abgefuckter. Zum Beispiel diese ganzen Prostituierten, die hier früher standen, die sind ja auch weg. Die standen ja früher schon ab 12 Uhr hier.
Wo standen? Hier überall?
Die standen ab der Straße hier. Okay. Also auf der gegenüberliegenden Straße. Das ist alles ein bisschen cooler geworden. So. Ich glaube, der Burgerladen, da hätte ich immer Mittag gegessen oder Abendbrot.
Ah,
also,
okay.
Weil das war auch immer die. Wir können eigentlich im Hinter auf einmal gehen, ne?
Ja,
weil der ist richtig
Haus
vercrackt. Das erinnert mich. Jetzt kommen Erinnerungen hoch, weil hier war ich wirklich, seit ich ausgezogen bin, ja, war ich kein einziges Mal mehr hier in dem Hinterhof.
Ach, krass. Okay, das ist wie lange her?
3 Jahre locker. Ich schwöre, das
ist. Das ist das Erste, krank, was dir einfällt, wenn du hier reindeutest.
Das Erste, was mir einfällt, ist, hier haben wir uns immer getroffen. Hier, oder was mir einfällt, ist, wir haben einmal eine Tankstelle überfallen. Also ohne Nachtschalter, ohne Gitter, sind da mit Hammer reingegangen. Hat überhaupt nicht geklappt, ist komplett schief gelaufen, weil wir wollten die Zigaretten rausholen. Und da haben wir uns hier getroffen und haben uns gestritten gegenseitig. Ja, wir hätten die nehmen müssen, du warst du Dings und das war hier. Da oben, okay, ist mein Zimmer gewesen. Warte, 1, 2, 3, 4, im 5. Stock. Und siehst du da runter, wo diese Zigaretten-Jalousine ist? Einfach so, ja, eine Werbejalousine?
Ja, ja.
Dort hat meine schlimmste Feindin gewohnt.
Dann, wieso?
Die ist so, ich glaube, 50, 55. Voll verbittert so. Mhm. So, ich hoffe, ihr geht's jetzt gut. Ich wünsche niemand was Schlechtes. Aber ich war halt auch ein scheiß Nachbar. Ne? Da waren immer, ich glaube, war halt nur ein Zimmer. Und ich habe da gechillt immer und viele Kanaken geholt, laute Musik, Flaschen sind vom Fenster geworfen. Aber diese Flecken war ich auf jeden Fall nicht.
Da sind so große, ja, Flecken.
Aber das kann sogar sein, dass es wegen der Frau ist, weil bestimmt hier unten jemand ausgerastet ist und da was hochgeworfen hat zu ihr, weil die wieder rausgeschrien hat. Weißt du, ich meine? Und die war halt meine schlimmste Nachbarin. Die hat immer rumgeschrien und hoch zu mir gekommen, Randale gemacht, Polizei jeden Tag ist bei den Klingeln gekommen, weil es zu laut war. Mein Hauptnahrungsmittel hier gegenüber ist ja direkt Eurogitter.
Ja.
War immer einfach dieses arabische Brot, Sucuk und osmanische Paste.
Geil.
Das habe ich immer gegessen, richtig spartanisch so.
Ist auch das beste Essen.
Und Erdnussflips. Erdnussflips war immer so.
Okay, das passt perfekt dazu.
Das war eigentlich mehr morbid, so. Wenn man kein Geld hat. Früher habe ich ja auch noch gekifft so.
Ja.
Ich habe mit, ich glaube vor 4 Jahren habe ich aufgehört damit, weil das war überhaupt nicht mein Film. Das kann ich auch jedem raten, wer kifft, soll lieber damit aufhören, weil das greift einfach die Psyche an. Mhm. Und da, wenn das Geld halt nur für Ort gereicht hat oder für und dann noch für einzelne Kippen und Blättchen, habe ich mir dann halt, wenn ich Hunger hatte, habe ich mir einfach so Erdnussflips geholt für 55 Cent mit Eistee und habe das halt gegessen. Das hat halt satt gemacht. Ne? Ist ja nicht wie Chips. Ja, Erdnussflips füllt halt den Magen.
Wollen wir mal gucken, ob wir rein können?
Ja, können wir eigentlich gucken. Vielleicht kommen wir da rein.
Okay, wir gehen jetzt durch einen türkisen Türeingang. Ja, das sagt ja auch schon einiges über hier, die Gegend, dass man hier einfach rein kann. Ne?
Hier war mein Briefkasten. Weiß ganz genau, da wohnt jetzt ein anderer, mein Mieter drin. Hier war mein Dings, mein Briefkasten.
Wie ist das für dich jetzt hier zu sein?
Das ist übertrieben krass, weil dieser Briefkasten war ein richtiger Bastard. Sorry, wenn ich so sagen kann. Weil da war nur Scheiße drin.
Ja, das
nur gelbe Briefe und Schuldenbriefe und das hast du falsch gemacht. Und hier oder vom Vermieter Beschwerden. Immer so eine Filme.
Ich meine, am besten gar nicht aufmachen, ne?
Ja, Mann. Nee, lieber nicht. Ich wollte gar nicht aufmachen.
Wir gehen jetzt unseren Weg.
Safe, 100%.
Ja, apropos, geh mein Weg.
Ja.
Das ist ja ein Song, du hast schon gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Song, weil der sehr persönlich ist.
Der ist echt sehr wichtig.
Und auch das Video, also es geht darum, dass deine Eltern sich früh getrennt haben
genau,
was das so mit dir gemacht hat, dass dich das sehr geprägt hat, dass dich das sehr verletzt hat auch.
Ja, safe. Ja,
und
also.
Das war ja praktisch dann noch die Zeit.
Davor, also da war ich 12 Jahre alt.
Ja.
Meine Eltern haben sich halt gestritten, haben sich getrennt. Ich glaube, das passiert oft. So, das ist jetzt nicht so. Also damit sollte man klarkommen oder müsste man auch klarkommen. Aber ich war halt sehr jung und danach, mein Vater hatte natürlich auch viel zu tun. Er war Fernfahrer, das heißt, hat so für Asiaten so Export-Import gemacht, so zum Beispiel Obst und so alles für die Läden geholt aus Tschechien vom Flughafen, dort 2 Tage geschlafen, wieder zurückgekommen, das in Berlin verteilt. Das heißt, ich war auf Anhieb mit 12, 13 Jahren sehr viel alleine.
Mhm, weil deine Mama dann nicht mehr zu Hause.
Ja, genau. Und ich wollte meinen Papa halt nicht allein lassen, deswegen, ich liebe meine Mama über alles, meine Mama ist Gold für mich, aber ich wollte halt meinen Vater nicht allein lassen. Deswegen, weil ich wusste, dass meine Schwestern zu meiner Mama gehen, und bin ich halt bei meinem Papa geblieben. Es war so eine schnelle Entscheidung, ich war 12 Jahre. Mhm. Und das hat so ein bisschen die Familie gespalten so. Ja, aber dieser Song handelt ja auch noch über was anderes so, über meinen ganzen Weg, den ich gegangen bin und alles. Also es heißt nicht, dass
also
ich
was danach dann noch sich
genau
entwickelt hat.
Also es heißt nicht, dass ich so einen schlimmen Weg gegangen bin und ich brauche so Selbstmitleid und ich brauche Mitleid und so. Aber ich erzähle einfach von dem Weg, der für mich schwer war.
Ja,
oder
ja,
den ich fand, über Sachen, die mich geprägt haben so. Und das habe ich mir auch tätowiert.
Ne?
Also hier ist der erste Part von Geh mein Weg auf meinen rechten Oberarm. Mhm. Ist der drauf, so, weil es da viel um meine Eltern geht. Und das sehr bedeutend war, habe ich ihn mir tätowieren lassen.
Hm.
So, also komplett ausgeschrieben, der erste Part hier auf dem Oberarm. Und ja, Mann.
Wann bist du denn dann, also der Ort, wo wir jetzt waren, bei deiner Wohnung, da hast du schon angefangen zu rappen?
Ja, also da war so, da war ich in meiner Crew so, also in meiner Gang, war ich einfach der so, der immer auf Homepartys so auf einmal geflext hat so. Und alle waren so, tschüss, Bruder, du musst aufnehmen und so. Ich sag, ja, mein Mann, like, Mann. So, aber dann ist nie draus geworden. Dann habe ich jemanden kennengelernt, der war Sammy. Und der hat sein Studio 15 Minuten von hier. Also man kann 15 Minuten laufen. Mhm. Ist voll der gechillte Weg. Hoch Richtung, Richtung Hauptstraße, da wo Havanna ist und so.
Ja.
Da Richtung Hauptstraße. Jo, Bruder, wie geht's? Natürlich gerne. Geht's dir gut, Bruder, jetzt? Sag er dem.
Oh, süß. Ein kleiner, ganz aufgeregter
kleiner Luciano.
Der ein Selfie machen möchte.
Geil, Bruder. Genieß deinen Tag. Viel Spaß noch, ja? Ciao, Bruder. Jetzt Playboy, Wallah.
Süß. Aber also ich finde das immer total spannend, warum Leute sich für das entscheiden, was sie machen. Was hat dich denn da als Kind so dran? Warum fandest du das geil? Wolltest du Sachen erzählen? Wolltest du berühmt sein?
Also erstens, glaube ich, bei mir ist das so, ich wollte immer im Mittelpunkt stehen. So, früher war das vielleicht so voll ADHS. Ich glaube, ich habe auch ADHS. So, ich bin immer hyperaktiv und film und will immer im Mittelpunkt stehen. Früher in der Grundschule war das schon so. Und ich habe es auch immer gefeiert, so Auftritte. Wenn ich mir so Auftritte für 50 Cent angeguckt habe, ich habe das geil gefunden, wenn man kommt und die Leute beeindruckt. So. Mhm. Wenn man die Leute so unterhält und so. Das war immer mein Film.
Du sagst ja auch immer so, inshallah, irgendwann ist das Geld halal und so.
Ja, ja,
und das ist jetzt heißt, halal. Rap hat dich ja irgendwie dann so ein bisschen gerettet, oder?
Ja, ich hatte zwar nie viel Geld, so, also ich musste jetzt kein Geld waschen oder so, weil so viel Geld hatte ich eh nicht.
Ja.
So, aber ich wollte halt einfach eine feste Quelle haben. So, wenn ich mir vorstelle, was ich früher für Kopfschmerzen hatte und was ich jetzt für Möglichkeiten habe, bin ich echt dankbar. Mhm. Das habe ich einfach aus meinem Gefühl gemacht. Rappen ist ja mein Gefühl so.
Und diesen Erfolg, den konnte man hier das erste Mal so richtig sehen, als er auf der Wand war, also wir stehen gerade vor der Wand, über dem Woolworth. Und die Wand darüber, die ist jetzt gerade zwar weiß, aber da war dein großes...
Meine Fresse.
Die war auf der Wand.
Da sah ich richtig fresh aus, fand ich. Jetzt habe ich ein bisschen zugenommen, da war ich noch so richtig im Shape, so ein bisschen. Deswegen habe ich das gerne gesehen.
Und das war das Spotify Mule. Zu genau. Loco.
Genau, das weiß ich noch ganz genau. Das war den ganzen Dezember.
Letztes Jahr das Album.
Den ganzen Dezember.
Bist du jeden Tag hier vorbeigekommen und einmal kurz
öfter,
Hallo
öfter,
gesagt?
Ja. Öfter. Ich habe auch viele Snaps bekommen von Members oder auch von Familie und so.
Ja.
Bin hier lang gefahren. Das war schon echt krass. Mein Papa, also an dem Tag, wo das gemacht wurde, habe ich ja meine Oma geholt, meine kleinen Schwestern, meine Mama, mein Papa. Da standen die da vorne an der Kreuzung. Die haben das schon gesehen. Und auch wenn andere Rapper vielleicht tun würden, oh, das ist voll krass, ich habe es geschafft und jetzt Wand und ist ja nicht so krass. Für mich war krass.
Natürlich ist es krass.
Weil ich habe hier gewohnt.
Das ist der Ort, wo du gehustelt hast, wo du nicht gedacht hättest, dass du da rauskommst.
Niemals, wo man einfach nichts war, wo man hier sogar Kurfürstenstraße in die U-Bahn eingestiegen ist.
Ja.
Man wollte Club fahren, aber man ist schon mit den Gedanken gefahren, dass man eh nicht reinkommt. Das heißt, man kommt eh hier wieder zurück und säuft hier.
Ja.
Und genau an so einem Ort sieht man einfach seine Fresse groß hängen, Leute aus Fenster winken so. Von unten, die machen Fotos und du stehst einfach davor und hinter dir bist du einfach 1000 Meter groß. Das war schon krass. Sind mir ein paar Tränen gekommen, so ein bisschen so. Ich habe nicht geheult, aber es war so, wow, Nigga.
Kann ich mir vorstellen.
Dann kam die Schabracke von hier, tut mir leid, wenn ich so rede, aber kam die hier, hat ein bisschen rumgeschrien. Und dann sind wir auf dem Dach gegangen.
Die Nachbarin meinst du?
Ja, meine alte Nachbarin.
Ach so.
Dann sind wir aufs Dach gegangen.
Die ist gekommen, dann hat rumgeschrien.
Die ist hier gekommen, die hat mich irgendwie gesehen und hat geschrien, hey, das ist ein Krimineller, ist das die Presse? Die war voll in ihrem Film. Ich war so, beruhigen Sie sich bitte. Dann sind wir auf dem Dach gegangen, haben Fotos gemacht. War schon krass.
Auf das Dach können wir auch, glaube ich, oder?
Ja, aber ich glaube, man muss klettern, so Räuberleiterfilme und so.
Du sagst ja auch immer wieder, du sprichst ja immer wieder von deinem Traum und dass du an dich geglaubt hast und so. Wenn es dir so schlecht ging und du eigentlich irgendwie so gehasselt hast, woher hast du denn diese Hoffnung genommen?
Ich glaube
einfach an meinen Traum, ich will da rauskommen. Also, du hättest ja auch sagen können, ey, total pessimistisch sein können, sagen, nee, so, ich muss mich damit jetzt abfinden.
Also ich bin ehrlich zu dir, ich war eigentlich, von Grund war ich depressiv einfach. Ich war so ein richtig depressiver Nigger. So.
Ja.
So, und, aber irgendwie bei dem Rap, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich bin einfach ins Studio gegangen und irgendwas hat mich getrieben. Ich bin ins Studio gegangen, habe einfach aufgenommen. Aufgenommen, habe Musik gemacht, geflext, fertig. Also ich war jetzt, natürlich habe ich dann irgendwann, wenn die Songs geil geklungen haben, wenn meine Jungs gesagt haben, tschüss, Nigger, du bist krass, Alter. Wallah, mach weiter, das läuft gut, dies, das. Daraus habe ich mir ein bisschen so meine Hoffnung genommen.
Okay, geil. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Woolworths war.
Ich war letztes Mal beim Plakateröffnen hier. Jetzt langsam kriege ich auch Durst.
Oh, aber du trinkst ja noch ein paar Stunden nicht, ne?
Ja. Guck mal, ich lebe 11 Monate so wie so halt, ich trinke Alkohol, bin unterwegs und dies, das. Mach zwar auch Sport, aber bin unterwegs und hier links, rechts, dies, das. Ich finde dieser eine Monat ist so der Monat von Frieden. Du hast Disziplin, du entgiftest, du kommst halt mit deiner Familie zusammen. Und in diesem Monat komme ich auch ein bisschen runter. Ne?
Ja.
Also ich mache zwar trotzdem meine Sachen weiter, gehe ins Studio und so, aber du bist mit einem anderen Kopf, du bist ein bisschen ruhiger, chillst, ein bisschen disziplinierter, dann freust du dich auf abends. Und dieser Monat fühlt sich schön an. Ist halt geil. Da muss man Alhamdulillah sagen.
Sehr gut. Wir gehen jetzt auf die...
Auf die Metalltreppe, die sehr gefährlich aussieht.
Mega gefährlich. Mit den Schuhen auf jeden Fall.
Oha, mit deinem Vapormax, ne?
Ja.
Scheiße.
Ey, ich bin mit denen auf die Fresse geflogen. Seitdem hatte ich die nicht mehr an.
Du musst aufpassen, nicht, dass du stecken bleibst hier drin. Ja, Mann, hier hing mein fucking Plakat.
Schon krass.
Das war schon echt sehr krass. 30 mal 12 wow. Meter, Alhamdulillah, meine Fresse.
Hoffentlich bald wieder.
Ja, Mann. Das war echt, das war ein krass Gefühl. Das war auch so, Meer kam raus und Ballin und so, die ganzen Sachen waren draußen. Hat man das erste Mal so gesehen, so, boah, Nigga, du bist, Bruder, Wallah, du bist richtig angekommen. Hm. Weißt du, das war so das erste Gefühl, wo ich so richtig so gesehen habe, okay, meine Musik kommt an und ich mache mir gerade so meine Member-Base. Ich will nicht Fanbase sagen, so Member, für Marina-Space. Und das war halt echt krass. Und dann noch dieses Plakat so, das war schon krank. Und alle fahren so hier vorbei und so.
Also es ist sehr besonders auf jeden Fall in deiner Musik, dass du einerseits dieser harte Straßenrapper bist, der extrem wütend ist, wahrscheinlich wütender als alle anderen Rapper in Deutschland gerade. Ja. Aber trotzdem auch immer mal wieder so ein bisschen thematisierst. Ja. So, du sprichst über Depri sein, über Psychosen.
Ja. Weil das macht ja auch alles Wut. Zum Beispiel, ich habe ja auch einen Song gehabt, Psychose, weil ich ja wirklich Psychosen hatte, von diese Kiffen und so. Hm. Ich habe halt geraucht und deswegen habe ich aufgehört, weil ich so immer dachte, ich kriege Herzinfarkt und so, Psychosen, hin und her, Nervosität und so. Und daraus kommt auch Wut. Hm. Ja? So. Und dann auch, ja.
So. War das für dich so selbstverständlich, dass du das erzählst? Weil eigentlich ist ja so über Gefühle reden und über psychische Erkrankungen auch im Rap eher ein Tabuthema, zumindest im Deutschrap.
Ja, also weil uns haben diese Gefühle geprägt, übertrieben. Die haben uns richtig geprägt so. Und es sind einfach Sachen auch, aus denen wir unsere Kreativität nehmen. Zum Beispiel Songs wie Zischhose und Geh meinen Weg würden niemals entstehen, wenn ich das nicht gelebt hätte, weil ich wüsste nicht, über was ich dort rappe. Also ich bin nie einer, dass ich über was rappe, was nicht stimmt oder was ich nicht gefühlt habe oder was ich will. Oder ich rappe eigentlich immer über das, was echt ist. Ich rappe jetzt nie über große Kilos Koks oder so einen Scheiß, sondern ich rappe wirklich über das, was einfach Realität ist. Mhm. Klar, ich finde, Mannsein ist, gehört schon dazu und ich habe auch eine gewisse Vorstellung von Mannsein. Aber man sollte auch, Mannsein ist auch, wenn man über seine Gefühle reden kann. Wenn man depressiv auf der Straße war, dann war es man halt. So. Ich meine, jeder, der von der Straße kommt, weiß, wie es ist, wenn man Hunger hat und so gar keinen Bock auf diese ganze Scheiße hat, Film hat. Ne?
Wie wichtig ist es denn, wenn es einem so geht und wenn man so eine Geschichte hat, einen Traum zu haben?
Das ist schon sehr wichtig. Schon sehr wichtig. Also, das kann ich nur Leuten, also gerade Jüngeren, Jungs und Mädchen, dass sie sich auf jeden Fall einen Traum haben müssen. Und der Traum, auch wenn der Traum unrealistisch ist, sollten sie an dem halten. Weil man kann nie wissen, was passiert. Zum Beispiel, ich hätte auch nie gedacht, dass wir jetzt hier stehen, so ein cooles Interview machen mit Spotify Podcast oder wie das heißt. Ich meine, oder hier so ein Plakat von mir hängt. Hätte ich auch niemals gedacht, dass man sich so für mich interessiert oder dass Leute das wissen wollen oder dass ich sowas machen kann. Das war auch für mich ein unrealistischer Traum, dass ich so deutschlandweit bekannt bin und auf Deutschlandtour gehe und so. Aber es hat irgendwie doch geklappt. So. Deswegen. Und ich habe zwar auch angefangen, erst an dem Traum festzuhalten, wo ich so ein bisschen gesehen habe, okay, mein Rap funktioniert, aber ich habe es irgendwie unterbewusst gemacht. So, ich bin trotzdem ins Studio gegangen, bin trotzdem das und da wusste ich noch nicht mal, für was ich mache. Ich wollte einfach flexen und krass sein.
Ey, vielen Dank, dass du mir deine Geschichte erzählt hast.
Geil.
Danke, dass wir das erste Interview mit dir machen konnten.
Ich danke dir für das schöne Gespräch, dass wir spazieren gegangen sind. Das war auch cool. Ich habe heute erst mal wieder meinen Innenhof gesehen. Das war auch krass für mich.
Voll echt schön.
Geil. Ja, Mann.
Dann wünsche ich dir nachher einen schönen Öfter.
Geil, danke dir. Bis viel Spaß noch. Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal, ja?
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach Hause und dafür, dass das Lucianos erstes Interview war, was echt krass, wie viel er erzählt hat und auch wie gerne und dass er unbedingt seine Geschichte teilen wollte, die auch wirklich sehr spannend ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, dass er sich auch heute genauso gezeigt hat, wie er ist. Und ich habe auch noch nie mit einem Straßenrapper über Gefühle geredet. Deswegen jeder, der von euch Luciano vielleicht nur über Instagram kennt oder über seine Musik, ich glaube, wir konnten heute lernen, dass er eventuell gar nicht so eiskalt ist, wie man denken würde.
Folgt Folgt jetzt Vor der Mio auf Spotify und verpasst keine Folge. Alle 2 Wochen, immer dienstags, gibt's hier eine neue Episode zu hören. Und bis dahin, hört Modus Mio. Vor der Mio ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit A Color Bright und Detektor FM. Redaktion: Viola Funk, Carlos Steurer und ich, Salwa Humsi. Executive Producer: Davide Bortut, Daniel Nicolau und Stefan Sillus. Consulting Producer: Dilara Balantekin und Dilio Niminde. Produktion: Isabel Wob, Tina Küchenmeister und Christian Eichler. Musik: Goldfinger Beats. Vielen Dank an Ricarda Hähn und Mike Pallasch.